Hallöchen, ihr da draußen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flachkörper. Die Literaturfolge muss dann doch noch eine Woche warten. Dafür ist politisch zu viel passiert. Gefühlt steht es vor einem Weltenbrand. Nachdem Trump Venezuela angegriffen hat und nun seine Finger vermehrt nach Grönland oder auch Kuba ausstreckt, liegt der Fokus der Berichterstattung natürlich auf jenen außenpolitischen Krisen. In den USA brodelt es sowieso ordentlich. Vor ein paar Wochen haben wir bereits in der Folge Antifa bleibt Hobbitarbeit über die USA geredet. Doch diese außenpolitischen Krisen lenken auch von der Situation in Deutschland ab. Auch hier gibt es im neuen Jahr einige spannende Dinge und vor allem beunruhigende Entwicklungen zu beobachten. Daher habe ich mir generell etwas überlegt. Bislang ging es ja hier um Politik und Kultur gemischt, immer Folgen im Zwei-Wochen-Rhythmus. Ich werde mit mir mal prüfen, inwiefern man dies aufweicht. Eigentlich wollte ich ja heute mit euch über Literatur sprechen, doch mit Blick auf die Lage und die Entwicklung erscheint dies allerdings doch schwierig, weil dann bleibt ja auch viel liegen. Dementsprechend war jetzt meine Überlegung, alle 2 Wochen eine politische Folge zu machen, so wie jetzt, wo wir uns mal aktuelle Entwicklungen anschauen oder generell etwas größere politische Themen, und ich versuche mich daran, dies einzuordnen. Und eventuell muss ich dafür dann auch mal in das Haifischbecken Außenpolitik springen. Und in der anderen Woche geht es dann eher um gesellschaftliche Dinge, so ein bisschen wie gewohnt. Also da bespreche ich dann Musik, Literatur oder alltägliche Dinge, wie wir es bisher eigentlich gemacht haben. Denn ich hatte zwar schon Ideen zu politischen Themen und sowas, das erschien mir dann aber doch ein wenig komplex, um das jetzt auf 2, 3 Minuten in so einer Folge runterzubrechen oder vielleicht auch 5. Und natürlich sind diese gesellschaftlichen Sachen nicht gänzlich unpolitisch, das ist auch nicht möglich, aber eben nicht so belastend, und das wären dann unsere zweiwöchentlichen Eskapismusfolgen, und in den anderen Folgen geht es dann doch etwas ernster zur Sache. Und in einer Woche kommt dann, wie versprochen, die Folge, in der es dann um Literatur geht. Freut euch auf jeden Fall auf große Schriftsteller, und ich habe mir da was sehr Spannendes, finde ich, überlegt, eine sehr spannende Beobachtung. Und ich denke, so werden wir dann allen Themen gerecht. Und falls ihr Ideen für Themen habt oder Wünsche oder falls euch irgendwas aufgefallen ist, wo ihr sagt, Mensch, guckt doch da mal ein bisschen genauer hin, dann schickt mir das gerne. Es lohnt sich im Jahr 2026 einen Blick auf die Landtagswahlen zu werfen. Gewählt wird in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Aber auch in Ländern, wo bereits vor kurzem gewählt wurde, bleibt es spannend. In Brandenburg zerfällt beispielsweise oder zerfiel die Regierung aus SPD und BSW. Doch warum ist das jetzt spannend und warum gucken wir uns Brandenburg an, bevor wir auf ein anderes Bundesland schauen, wo dieses Jahr eine Landtagswahl stattfindet? Es wirkt etwas so, als würde unsere Demokratie und unser politisches System am seidenen Faden hängen. Seit dem Aufkommen der AfD vor über 10 Jahren wird ja gewarnt, und vieles wirkt getrieben von einer Angst vor der AfD. Und dafür gibt es unterschiedliche Lösungsansätze und unterschiedliche Umgehensweisen. Das hängt auch ein bisschen von der politischen Richtung und den jeweiligen Parteien ab. Aber alle drehen sich um eine zentrale Frage, und die lautet: Wie geht man mit der AfD um? Die Linke zum Beispiel setzt auf eine bessere und gerechte Sozialpolitik. Konservative Kräfte setzen auf die Übernahme von Inhalten. Und die SPD ist beispielsweise vor allem an Regierungsstabilität interessiert. Vor allem in Bundesländern, in denen die AfD besonders stark ist, steht die Politik erstmal vor der Herausforderung, wie verhindert man die AfD? Also vor allem die Einflussnahme. Die Folge davon sieht man jetzt unter anderem in Brandenburg. Dort hat der Ministerpräsident Dietmar Woidke einen sehr personenzentrierten Wahlkampf gegen die AfD geführt. Dietmar Woidke ist von der SPD, und die SPD wollte den symbolischen Wahlsieg. Das war ihr total wichtig. Woidke gegen die AfD, die SPD gegen die AfD, und nur wir können die noch stoppen, nur Woidke kann die noch stoppen. Zur Folge hatte dies, dass die SPD am Ende nur mit dem BSW eine Mehrheit bilden konnte. Insgesamt sind auch nur 4 Parteien im Brandenburger Landtag vertreten, nämlich SPD, BSW, CDU und AfD. Doch wo liegt nun das Problem? Die AfD und die SPD sind fast gleich stark eingezogen und dann deutlich abfallend, das CDU und das BSW auch, die CDU und das BSW auch deutlich, also abfallend, aber auch gleich stark. Man kann davon ausgehen, dass der Wahlkampf von Woidke und sein Ziel, die AfD zu schlagen, durchaus progressiven Kräften für die Wahl geschadet hat. Das geben dann auch Umfragewerte her. Die SPD verzeichnet kurz vor der Wahl einen großen Zuwachs, die AfD übrigens auch, weil sich eben der Wahlkampf auf diese beiden Kräfte fokussiert hat. Alle anderen verlieren. Und das ist dann der Preis, den die SPD als Wahlsieger getragen hat. Sie stand recht alleine da. Und aufgrund der Sitzverteilung gab es für die SPD nur die Möglichkeit, mit dem BSW zu koalieren. Das BSW gab es zu dem Zeitpunkt, ich glaube, nicht mal ein Jahr. Also das war schon ein Wagnis. Über das BSW habe ich ja euch schon einiges erzählt und eine Partei, die nicht so viele Inhalte zu bieten hat und alles, ne? Das kommt halt dazu. Und diese Koalition hat jetzt etwa ein Jahr gehalten und in Brandenburg muss man sich jetzt mit einer neuen Regierungsbildung beschäftigen, da einige Abgeordnete vom BSW zur SPD übergetreten sind und generell das SPD in Brand, das, die, oh Gott, jetzt mit den ganzen Abkürzungen ist es ein wenig schwierig in dieser Folge, das BSW gebröckelt hat und somit diese Regierung keine Mehrheit mehr hatte. Jedenfalls sind dann Abgeordnete vom BSW zur SPD übergetreten und daraus ergibt sich dann nun die Möglichkeit einer rot-schwarzen Regierung. Das ist bewusst hier keine große Koalition, sondern die CDU hatte bei der Wahl irgendwie 12%, des BSW 14. Und diese rot-schwarze Regierung bildet sich jetzt, es kommt zu Koalitionsgesprächen. Die Mehrheit der Bevölkerung, also 2/3 der Brandenburger, spricht sich allerdings für Neuwahlen aus. Bei Neuwahlen wäre dann die AfD wohl die stärkste Kraft. Allerdings würden auch die Linke und die Grünen wieder in den Landtag einziehen. Also die Grünen bei 5%, die Linke bei 8%. Und Woidkes Wahlsieg hat ihm also im Nachhinein eher geschadet. Und die große Frage ist natürlich, ob eine rot-schwarze Regierung jetzt in Brandenburg wieder zu Stabilität führt. Deutlich zeigt dies eine Entwicklung, welche mit dem zunehmenden Erstarken der AfD einhergeht. Der Kampf gegen die AfD oder die Frage mit dem Umgang der AfD ist selbst mittlerweile ein politischer Inhalt. Dabei birgt dieser selbst eine gewisse Gefahr für die Demokratie. Also zu sagen, wir verhindern die AfD, ist schwierig für die Demokratie, aber gar nicht, weil man sie bekämpft. Das ist sowieso notwendig, sondern weil genau diese Frage zum Dreh- und Angelpunkt jeglicher politischer Debatte und vor allem des Wahlkampfs wird. Wenn es egal was man macht, immer heißt, am Ende hilft es der AfD oder das nützt der AfD, dann profitiert die AfD sowieso davon am meisten, weil sie immer im Gespräch ist. Und gleichzeitig, und das sieht man in Brandenburg, führt es dazu, dass man den vermeintlichen Kampf gegen rechts dafür nutzt, um andere politische Kräfte zu schaden, beziehungsweise schadet das anderen politischen Kräften. Und man hat jetzt einen Landtag, in dem noch drei ernstzunehmende Fraktionen sitzen. Eine sehr geschwächte CDU, ein angeknackster Ministerpräsident Woidke mit seiner SPD und eine sehr starke AfD, die unglaublich davon profitiert. Und wenn jetzt keine Stabilität zu also einer SPD-CDU-Regierung in Brandenburg kommt, wovon eigentlich nicht so richtig auszugehen ist, weil man sieht es auf Bundesebene, die sind sich jetzt auch nicht so nah, dann profitiert am Ende oder profitieren am Ende die Randerscheinungen in der Politik, also in dem Fall an Parteien, die am politischen Rand stehen, das ist sowohl rechts als auch links der Fall, aber die profitieren davon, weil die Regierung eben nicht stabil wird. Und diese Debatte, wie umgehen mit der AfD und genau diese Art Wahlkampf zu führen, wie Woidke es gemacht hat, oder wie man es auch bei der Bundestagswahl gesehen hat, das führt zu kurzfristigen Erfolgen, da Menschen dann eventuell entgegen ihrer eigentlichen Gesinnung eine Partei wählen, welche vermeintlich die AfD verhindert, oder weil man aus einem Pflichtgefühl her dann eine Partei der Mitte wählt, um eben die AfD zu verhindern. So, in Brandenburg zeigt sich dann, dass symbolische Wahlsiege langfristig eher zu inhaltlicher Leere führen und das geht dann auf Kosten des Systems. Es ist sehr spannend zu beobachten, was dann dort in der nächsten Zeit passiert und vor allem, wie sich das mit SPD und CDU weiterentwickelt. Eine ähnliche und erst recht nicht unerhebliche Gefahr besteht nun auch in Sachsen-Anhalt. Da wird ja dieses Jahr gewählt. Und mit über 40% der Stimmen, ich glaube, sie liegen aktuell bei 42%, wird die AfD wohl stärkste Kraft. Mit etwas Glück für sie, Unglück für uns alle. Und ein paar Prozent mehr wäre dadurch eine Mehrheit der Sitze im Landtag auch das alleine Regieren ohne Koalitionspartner möglich. Damit hätte sie alleinige Gestaltungsmacht im Land. Das heißt, vor allem bei Inhalt oder bei Themen wie Bildung, Kultur, Polizei und eben weitere innenpolitische Zuständigkeiten. Das fällt dann alles erstmal in den Einflussbereich der AfD. Vor allem bei Bildung und bei der Polizei lohnt es sich dort mal genauer hinzuschauen. Die Bildungspolitik ist in Deutschland ein regelrecht vernachlässigtes Feld. Die Schulen sind marode, Lehrermangel, wir kennen diese Probleme alle. Der Gestaltungsspielraum ist allerdings recht groß. Generell muss man sagen, bei diesen Themen oder auch wenn sie jetzt in einem Bundesland die alleinige Regierungsgewalt haben, lässt es sich trotzdem nicht einfach so gleichschalten. Also das Bundesland lässt sich nicht so gleichschalten und das System auch nicht. Also es wird nicht direkt, wie man das von autoritären Systemen kennt, zu einer Zensur kommen, dass Dinge verboten werden. So einfach ist es nicht. Und gerade auch beim Thema Bildung, Rassenlehre, völkische Inhalte und Bildung nach dem Vorbild des NS in der Hinsicht wird es nicht unbedingt direkt geben. Aber das Land bestimmt über die Lehrinhalte. Also die Landespolitik ist für die Lehrinhalte verantwortlich. So könnten erstmal Dinge weggelassen werden. Zentral dabei wäre unter anderem die politische Bildung und die wird sowieso generell vernachlässigt. Aber die AfD könnte das noch mehr vernachlässigen, zum Beispiel das Fach Politik in der Schule streichen oder Sozialwissenschaften oder wie das auch immer heißt. Gleichzeitig könnte man die Erinnerungskultur begrenzen und die AfD und generell autoritären Kräften liegt nichts an einem aufgeklärten und mündigen Volk. Dementsprechend werden dann wohl auch die Lehrpläne geändert, nicht nur in diesen gesellschaftswissenschaftlichen Fächern. Goethe und Schiller werden wahrscheinlich noch behandelt, aber nicht als aufgeklärte Dichter, als Stürmer und Dränger, sondern einfach nur als kulturelles Erbe. Literaten wie Tucholsky oder ähnliches werden gestrichen und der Fokus liegt dann eher auf Tradition, Patriotismus und so findet eine stückweise Gleichschaltung statt. Vor allem findet eine Formung der Bevölkerung statt. Bildung ist dafür das zentrale Thema. Das sieht man in den USA unter Trump, der liefert dafür die Blaupause, indem er der Bildung das Geld streicht, indem er die Bildung aushebelt. Wie gesagt, und das könnte man sich dort auch vorstellen. Die Bildung wird glatt geschliffen. Das wäre auch erstmal alles möglich. Auch ein generelles Politikverbot oder ähnliches an Schulen könnte man durchsetzen. Dass die AfD daran Interesse hat, das haben sie ja schon länger gezeigt. Ich erinnere dabei nur an das Meldeportal für Lehrer, die vermeintlich gegen die Neutralität verstoßen. Und Neutralität, politische Neutralität heißt aber nicht, dass man alles durchgehen lassen muss. Ne? Das heißt einfach nur, dass man nicht für eine Partei werben sollte oder so, aber für Menschlichkeit sollte man schon werben. Darauf haben die Faschisten aber keine Lust. Und das ist die Neutralität, die bei ihm nicht im Vordergrund steht. Neutralität heißt dann in dem Fall Gleichgültigkeit. Man darf sich nicht äußern. Und wie gesagt, es ist keine Gleichschaltung, die von jetzt auf gleich passiert, sondern das wird mit der Zeit kommen. Aber sie haben dann ohne Neuwahlen 5 Jahre Zeit, um das durchzusetzen, Stück für Stück. Und nach 5 Jahren zeichnet sich das schon ein ganz anderes Bild. Und bei der Polizei könnte das ganz ähnlich laufen, also hier nur als Beispiel. Auch hier ist eine Gleichschaltung per se nicht möglich. Aber der Fokus könnte sich verändern. Ob Polizeieinsätze in Gewalt eskalieren, wie groß diese sind und wie die Polizei auftritt, das ist im Grunde genommen meistens eine politische Entscheidung. Bei Gewalt hängt es natürlich ein wenig darauf ab. Also da geht es vor allem darum, wenn Polizei und Menschen Massen aufeinandertreffen und nicht irgendwelche Verhaftungen oder sowas, das meine ich nicht, sondern Polizeieinsätze, die eher gesamtgesellschaftlich betrachtet werden müssen. Und das ist im Grunde genommen, wie gesagt, eine politische Entscheidung. Und dementsprechend könnte der Fokus verändert werden. Linke Demos könnten beispielsweise immer als eine große Gefahr dargestellt werden. Und kleine Verstöße, Vermummung, Besprayen von Bürgersteigen oder Stickern oder ähnliches, könnte mit einem Vorgehen, was alle Härte aufzeigt, könnte damit bekämpft werden. Also eine klassische Nulltoleranzpolitik. Eine klassische Nulltoleranzpolitik. Und dass das funktioniert, das zeigen auch andere konservative Kräfte. wie beispielsweise die CDU. Die erproben nämlich solche Vorgehen und damit liefern sie so ein bisschen die Blaupause, wie autoritär man diesen Polizeiapparat aufstellen kann. Und das sieht man aktuell in Fußballstadien, aber auch auf Demonstrationen. In den letzten Jahren gab es einen generellen Anstieg der Polizeigewalt. Und dass Polizisten Menschen sind und sich dementsprechend auch falsch verhalten können, ist offensichtlich. Allerdings kommt da noch etwas anderes hinzu, nämlich die Aufklärungsrate von Polizeigewalt ist extrem gering. Aktuell werden 1% der angezeigten Fälle von Polizeigewalt verurteilt und weniger als 2% der Fälle kommen überhaupt vor Gericht. Das ist eine extrem schlechte Quote. Und das ist für einen funktionierenden Rechtsstaat, einen vermeintlich funktionierenden Rechtsstaat, fatal und gleichzeitig erschüttert dies das Vertrauen in die Polizei und in die Gewaltenteilung. Wie gesagt, es geht jetzt hier nicht um eine pauschale Verurteilung von Polizisten, aber dass diese Fehler machen oder dass es unter Polizisten halt Leute gibt, die anderen schaden wollen, das hat man erstmal überall. Nicht jeder Lehrer ist ein guter Lehrer, nicht jeder. Ne, also ihr wisst, was ich meine. So, es gibt natürlich auch Vernünftige. Sollte nun eine AfD, also eine autoritäre Partei, die Landespolizei unter sich haben, sind das denkbar schlechte Vorzeichen, weil man sieht hier, die Gewaltenteilung funktioniert nicht gut. Ein weiterer Aspekt sind Erhebungen, dass es in der Polizei ein generelles Problem mit strukturellem Rassismus gibt. Auch hier, nicht alle, nicht jeder, aber dies nicht anzugehen, ist ebenfalls eine politische Entscheidung. Und man könnte das nämlich aufklären, wenn man halt sieht, okay, da gibt es Leute, die sind dort in Positionen, wo sie nichts zu suchen haben, die vertreten ein Weltbild, was nicht mit unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung übereinstimmt. Aber das ist eine politische Entscheidung, das nicht zu tun. So, zurück zur Ausgangslage in Sachsen-Anhalt. Sollte die AfD nicht die alleinige Mehrheit erhalten, steht die Politik vor einer anderen Herausforderung. Der Landtag könnte sich dann wie folgt zusammensetzen: AfD, CDU, Die Linke und eventuell SPD und oder das BSW. SPD und BSW stehen beide bei so 5-6%. Eine Mehrheit wäre dann nur mit der AfD möglich, für egal welche Partei. Oder im schlimmsten Fall durch alle anderen Vertretenen zusammen gegen die AfD. Das heißt, dass es jetzt schon absehbar ist, dass die Regierungsbildung denkbar schwierig ist. So wäre eine Koalition aus CDU und Linke zwar rechnerisch möglich, aber definitiv nicht sinnvoll, weil da haben wir genau das, was wir in Brandenburg besprochen haben, nämlich dieses um jeden Preis eine Mehrheit der AfD verhindern zu wollen. Und das würde dann, wie gesagt, die nächsten 5 Jahre eventuell gut gehen, wenn sich diese Regierung nicht auflöst, aber in dem Fall gibt es ja dann sogar gar keinen linken Rand, wo Leute hingehen könnten. Das heißt, da würde man eh Leute verlieren als Nichtwähler oder generell in die Politikverdrossenheit schicken. Und Leute, die die CDU gewählt haben, weil sie noch nicht rechts genug von der AfD sind, oder für die AfD sind, dann sind die auch enttäuscht und werden dann im Zweifel AfD wählen. Also es ist total kompliziert. Und ich bin froh, dass ich mit dieser Regierungsbildung nicht als aktiver Politiker irgendwas zu tun habe. Andere Bündnisse könnten kaum auf die nötigen Sitze kommen. Maximal noch ein Dreierbündnis aus CDU, SPD und BSW, aber weiß ich jetzt auch nicht, habe ich die Zahlen nicht genau im Kopf. Und da ist auch die Frage, inwiefern dies dann überhaupt tragfähig wäre. Weil auch hier, es nützt ja niemanden, wenn Regierungsarbeit aufgrund von nicht zusammenpassender Inhalte nicht funktioniert. Und daraus ergibt sich dann die Schlussfolgerung, dass Demokratie nicht davon lebt, dass sie sich in ständiger Abwehrhaltung befindet, wie es halt jetzt ist. Wir müssen das und das tun, um die AfD zu verhindern. Demokratie muss eigentlich proaktiv sein. Sie muss Angebote schaffen. Dabei geht es eher ums Gestalten. Die AfD bietet inhaltlich keine Antworten auf komplexe Fragen. Das sieht man unter anderem in Sachsen-Anhalt. In Stendal wurde jetzt ein Hort nicht gebaut, für den es Bundesmittel gegeben hätte, weil die AfD sagt, naja, wenn wir hier mit den Rückführungen fertig sind und wenn die Geburten runtergehen, dann gibt es hier nicht mehr so viele Kinder, dass wir diesen Hort brauchen. Dass die Leute jetzt davon betroffen sind, zeigt es ja. Und dass man mit dieser Ausländerthematik dann da ankommt und da argumentiert, zeigt, sie haben nur diese eine Antwort und die führt nicht dafür, dass es dem Menschen hier, den einfachen Bürgern, besser geht. Der Umgang mit der AfD bedeutet auch nicht nur Brandmauer und Abgrenzung. Er bedeutet, Demokratie wieder positiv zu begründen. Und ganz wichtig ist er für soziale Sicherheit und viel, viel zentraler, funktionierende Institutionen. Sichtbare Gerechtigkeit und politische Streitkultur. Aber vor allem diese letzten drei Dinge sind auch wieder politische Entscheidungen. Dafür muss aber in ein funktionierendes System investiert werden. Gerade beim Thema funktionierende Institutionen. Wenn alles kaputt gespart wird, funktioniert dieses System nicht. Und auch eine Politikstruktur und eine Streitkultur kann da nicht etabliert werden. Und diese Politikstruktur muss die Bevölkerung repräsentieren. Auch das ist am Ende eine politische Entscheidung. Da könnte man jetzt noch mehr Inhalte rausholen, um eine ganze weitere Folge zu füllen, inwiefern zum Beispiel sowas wie der Maskenskandal, Cum-Ex und was es nicht alles gab in den letzten 10 Jahren, dazu führt, dass das Vertrauen in die Demokratie, in das politische System verloren geht. Und abschließend kann man sagen, mit der Demokratie, mit der Zivilgesellschaft und am Ende dann auch mit der Freiheit ist das so eine Sache. Das ist wie so eine ganz empfindliche Blume, die von allen gepflegt werden muss, damit die weiter wachsen und gedeihen kann. Und dann ist es die schönste Blume der Welt. Allerdings muss sie vor allem von denen, die für politische Entscheidungen verantwortlich sind, gepflegt werden. Die müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Wie gesagt, funktionierendes System, funktionierende Institutionen und sichtbare Gerechtigkeit. Nächste Woche geht es dann nicht so schwer weiter und da geht es um Literatur. Und in 2 Wochen bin ich mal gespannt, was diese verrückte Welt uns dann auf den Tisch gelegt hat. Bis dann, tschüss!